Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf ein Gespräch mit Bobby Langer. Bobby, ich habe dich gefunden über den wundervollen Wandelreiseführer in eine zukunftsfreundliche Lebensweise. Und der hat mich so angesprochen, da habe ich so viele Themen gefunden, wo ich gedacht habe, ja, da wollte ich schon immer mal mehr zu wissen. Du hast mitgegründet Ökoligenta, richtig? Und ich habe mich auf deiner Seite Bobbyversum umgeschaut. Da habe ich gedacht, wow, was für ein spannender Mensch, was für eine Vielfalt. Und ich liebe es dann einfach, mehr von diesem Menschen zu erfahren. Und ja, fühle dich herzlich eingeladen und nimm uns doch mal mit, so wie deine Reise bis hierhin war und was du vielleicht noch so für Visionen hast. Herzlich willkommen.
Servus, Doris. Für mich stellt sich dann natürlich gleich mal die Frage, das heißt, die muss ich jetzt dann ein bisschen an dich zurückgeben, weil ich bin jetzt gerade vor kurzem 71 geworden und da war verdammt viel los von meinem ersten Eintritt bis heute. Das kann ich natürlich unmöglich alles erzählen und auch ganz viel davon war relevant. Tatsächlich bin ich sogar noch dabei an einem ganz großen Projekt, das wird aber noch vermutlich 2, 3 Jahre dauern. Bin tatsächlich dabei, gerade meine persönliche Biografie auszuarbeiten. Und ich bin jetzt gerade bei meinem 14. Lebensjahr und das sind schon ungefähr 90 Seiten.
Da hast du ja schon viel erlebt.
Ja. Ja, also nochmal, was würdest du denn sagen? Wollen wir vielleicht sagen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass so ein Reiseführer-Gedanke entstand? Oder soll ich erstmal erzählen, was der Reiseführer überhaupt sein soll?
Also das finde ich ganz gut, was der sein soll und wie auch so diese Idee dahinter ist, was du damit so bezwecken willst. Also einfach lass dich nicht aufhalten, starte, wo du starten möchtest.
Ja. Ein Reiseführer hat im Grunde genommen verschiedene Ansprüche. Also zum einen überlegt sich der Autor eines Reiseführers, geht von dem Gedanken aus, die Leute, die den in die Hand nehmen, in der Buchhandlung oder im Internet finden, die wollen dahin reisen. Also ein Reiseführer über Sizilien schreibt man für Leute, die nach Sizilien wollen und nicht nach Kanada. Das ist also mal die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist, dass die Leute auswählen können wollen. Sagen, wenn ich nach Sizilien fahre und dann schlage ich den Reiseführer auf und der Reiseführer erzählt mir nur was über die antiken Städten in Sizilien, dann lege ich den wieder beiseite, weil ich bin halt nun mal nicht so an Archäologie interessiert zum Beispiel. Ja? Aber wenn der Reiseführer mir was erzählt über das Leben der Menschen in Sizilien, über ihren Alltag, auch über die archäologischen Stätten, aber auch, wo gibt es eine gute Kneipe, wo kann ich gut essen gehen, wo kann ich gut campen und so weiter, dann wird er mich schon eher interessieren. Dann kann ich mir die Kapitel aufschlagen, die mich interessieren. Das ist also so ein anderer Punkt. Und natürlich wäre notwendig, wenn ich einen Reiseführer über Sizilien schreibe, dass ich vielleicht mal in Sizilien gewesen bin. Oder zumindest mich sehr intensiv mit Sizilien beschäftigt habe. Und wenn jetzt dieser Reiseführer auf Ökoligenta heißt, der Reiseführer in eine zukunftsfreundliche Lebensweise, dann wendet es sich an Menschen, die sagen, ja, also ich würde eigentlich schon gerne so leben, dass mein Leben eine Zukunft ermöglicht. Ja, dass wir nicht weiter unsere Gesellschaft gegen die Wand fahren, dass wir nicht weiter die Mitwelt zerstören und. Dass wir unseren Kindern und in meinem Fall auch sogar schon den Enkelkindern eine Welt vorbereiten, die die auch noch gut finden und schön finden und der sie sich wohlfühlen. Ja, das ist so der Punkt. Und ja, noch ein anderer Punkt beim Reiseführer ist auch ganz wichtig. Wenn ich sage, wo kann ich in Sizilien gut essen gehen, ist ja nun eine Insel, also doch schon überschaubar, dann will ich da aber jetzt keine 100 Seiten als Restaurantführer haben, sondern da will ich vielleicht 20 gute Tipps haben. Und jeder Tipp soll auch nicht länger sein als vielleicht eine Seite maximal. Also das heißt, ich will nicht erschlagen werden von Informationen, sondern ich will einfach gut aufbereitete Informationen. Und wenn ich mich dann tatsächlich für die kulinarische sizilianische Lebenskunst interessiere, dann kann ich ja mal noch einen sizilianischen kulinarischen Reiseführer mitkaufen. Und so ist es auch bei dem Reiseführer, den wir entworfen haben. Wir wollen den Leuten, der Schwabe sagt, das Geschmäckle geben für das Thema. Und sich zu sagen, ach, das kann man also auch noch so sehen. Ja, siehst du, habe ich zwar schon mal kurzfristig dran gedacht, aber wieder vergessen oder aus dem Blick verloren. Und ja, stimmt, so kann man das auch sehen. Und das wäre vielleicht für mich ein Ansatz, einen kleinen Punkt in meiner Lebensweise zukunftsfreundlicher zu gestalten. So. Hilft das ein bisschen, um zu.
Ja, so habe ich das auch gesehen. Also ich habe da ja so mir diese ganzen Punkte mal so angeschaut, und das sind ja Anregungen, und einfach so selber mal reinzuspüren und nachzudenken. Das gibt ja nichts vor, sondern es ist einfach so, ah ja, stimmt. Das kann ich auch so sehen, oder stimmt, da habe ich auch schon mal dran gedacht. Also ich habe mich da sehr, sehr auch wiedergesehen bei den Punkten. Und da ist ja auch noch gar nicht fertig, euer Wandelreiseführer, sondern da stehen ja noch ganz viele Punkte unten, wo ihr dann zu aufruft, da selber Beiträge quasi einzureichen. Ich hatte ja schon bei unserem Vorgespräch gesagt, dass mich das so angesprochen hat mit dem Seelengarten, weil ich meinen Kongress eigentlich letztes Jahr Heile deinen Seelengarten nennen wollte. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, nee, worum geht's hier bei diesem Kongress? Und das Thema Seelengarten, habe ich gemerkt, es ging da so um die Heilung meines eigenen Seelengartens. Aber ich fand das so spannend, dass ihr da wirklich aufruft, sich da auch zu beteiligen. Weil darum geht es ja auch so, um die gute Zukunft. Da sind wir ja alle gefordert, alle gefragt, alle dürfen sich dran beteiligen. Und das finde ich so schön, dass der so lebendig ist.
Ja, also wir hatten auch schon für diese Ausgabe ein paar, ich sage mal, Fremdautoren. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, klingt vielleicht sogar abwertend, aber so ist es nicht gemeint. Eigentlich war es eher so, dass wir uns sehr gefreut haben, dass wir ein paar Autorinnen und Autoren gewinnen konnten, die selber ein paar sehr grundsätzliche Artikel zu manchen Themen geschrieben haben, wie zum Beispiel zum Thema transreligiöse Spiritualität. Ja, das ist ja ein recht komplexes Thema und dazu muss man schon ein bisschen Bescheid wissen. Genau, also solche Sachen sind jetzt schon drin. Und ursprünglich gab es den Reiseführer mal in seiner allerersten Variante. Moment mal, ich habe sie sogar noch da, die kann ich dir sogar zeigen. Ja, tatsächlich, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Im Jahr 2004 kam der in dieser Form in die Welt.
Ja,
War eine DIN
anders
A4,
besser leben.
genau, eine DIN A4 Broschüre Querformat Ringbindung. Und hatte damals sehr großzügig gesetzt, was hatte 170 Seiten gehabt. Der momentane Reiseführer wird nicht mehr gedruckt, so wie dieser gedruckt wurde. Der stammt nämlich aus dem Jahr 2004. Im Jahr 2004 hat man noch anders gedacht als heute. Im Jahr 2004 waren Printerzeugnisse noch viel dominanter, als es heute sind, und das Internet viel weniger relevant, als es heute ist. Und Jetzt habe ich zum Beispiel hier in diesem Reiseführer, in seiner ersten Variante, habe ich ein Inhaltsverzeichnis. Es sieht so aus. Und der jetzige Reiseführer hat, Moment, ich glaube, 6 Seiten Inhaltsverzeichnis, weil es knapp 400 Seiten schon sind. Und der Vorteil ist, ich muss jetzt da nicht blättern und ich muss auch nicht scrollen, sondern ich tippe genau auf das Kapitel, das mich interessiert, und schwupp bin ich da und kann es lesen. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil bei einer PDF-Magazin, PDF-Buch im Internet. Und ich kann auch die Kapitel untereinander verbinden und kann sagen, ah, okay, zu dem Kapitel gehört eigentlich noch der Gedanke. Da kannst du da hinspringen, wenn du möchtest, und schwupp bist du dort. Ja? Du kannst Videos einbinden. Alles, was eben multimedial möglich ist. Und es ist mit einem gedruckten Buch gar nicht mehr möglich. Und auch, es gibt jetzt schon, obwohl der Reiseführer an meinem Geburtstag, am 24. September, erschienen ist, erster Waagetag, gibt es jetzt schon 2, 3 neue Kapitel, die in einem halben Jahr dazukommen werden. Ja. Das heißt, das ist wirklich ein Prozess und deswegen sind auch die Leute aufgerufen, da sich daran zu beteiligen. Also wer gerne mal schreibt und denkt, er kann noch was Gutes dazu beitragen, weil da ein Land noch unbenannt ist in diesem Zukunftsland, wo wir alle hinwollen, der möge sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Ja, wir laden alle ein.
Ja, natürlich.
Ja, wir sind alle Teil
Ja.
davon.
Ja, und so vielleicht auch damit kommen wir so eher noch ein bisschen in die biografische Richtung, so wie jemand, der über Sizilien schreibt, da schon mal gewesen sein sollte. Das Zukunftsland begann ich. Ich glaube schon, irgendwie der 10., 11. Klasse am Gymnasium zu entdecken. Aber so richtig klar wurde mir das bei meinem ersten Jahr in Schottland. Ich habe ein Jahr lang in Schottland gelebt, als Deutschlehrer dort. Und hatte das Glück, dass ich nur 3 Tage unterrichten musste. Also ich konnte meinen Direktor davon überzeugen, dass es doch sinnvoller ist, die Unterrichtsstunden nach 3 Tagen zu verdichten. Ich hatte also 4 Tage die Woche komplett frei. Und damals habe ich noch geraucht. Da war ich auch, ich war dann 22 oder so. Und dann habe ich mir an den schönen Tagen, und von denen gibt es in Schottland weit mehr, als das Vorurteil es will, habe ich mir meinen Schlafsack genommen, zusammengerollt, meinen Tabak und Streichhölzer, und dann bin ich in die Highlands rausgewandert. Und dort war ich halt dann oft 2 Tage über Stock und Stein, bei Tag und bei Nacht. Und da habe ich zum ersten Mal diese Differenz gemerkt zwischen meiner akademischen Existenz. Irgendwann hatte ich mal vorgehabt, Professor für Germanistik zu werden oder irgendwas ganz Hochfliegendes. Ist sicher auch geschafft, aber es war plötzlich nicht mehr relevant. Angesichts von Heide und Geistern, die da unterwegs sind, und Winden und Nebel und Moor und Schafen und Einsamkeit, habe ich plötzlich gemerkt, was für ein Quatsch. Ja, und spätestens ab da begann ich mich sehr, sehr stark für eine andere, lebensfreundlichere, mit zugewandtere Wirklichkeit und Welt zu interessieren. Und da muss ich jetzt tatsächlich noch ein ganz kleines Erlebnis erzählen, was aber mein Leben wirklich geprägt hat. Ich hoffe, das interessiert, das langweilt jetzt nicht. Ist nicht.
Ich finde das spannend, weil es gibt ja, weißt du, jeder hat irgendwie so einen kleinen Auslöser, wo man denkt, na, war es das schon oder ist es der richtige Weg?
Ja.
Und ich finde das immer so spannend, weil es ist, wenn wir darüber sprechen, machen wir anderen auch immer Mut, weil es ist ja, bei jedem gibt es diesen Auslöser und dieses so in Frage stellen, ist es das hier, was ich wirklich machen möchte? Also lass dich nicht aufhalten, ich freue mich darüber.
Okay, ja. Also es war wirklich, also sagen wir mal, nach diesem Jahr in Schottland war klar, meine Zeit an der Uni ist begrenzt. Ich werde da definitiv nicht bleiben. Und nun war es so, ich war ja dieses eine Jahr oben in Schottland. Hochgefahren waren meine damalige Freundin und heute Frau und ich mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Ente. 16 PS, grün, grün angemalt. Da hatte ich so mein ganzes Gepäck, das hat sie mir hochtransportiert und zurück zu hatten wir das so organisiert, dass mein Bruder mit seiner Freundin und meine Frau, meine Freund, damals noch Freundin, mitkam mit ihrer Freundin und dass wir, sie und ich, zurücktrampen und der frei gewordene Platz mein Gepäck aufnimmt. So, dann waren wir also erst noch mal knapp 4 Wochen auf den Hebriden gemeinsam, haben da Urlaub gemacht und dann sind Inge und ich zurückgetrennt. Und naja, wir stehen da so an der Straße mit Rucksack und Schlafsack und halten die Daumen raus und dann hielt ein alter dunkelblauer VW-Bus. Schön, hat sich gut angefühlt. Und der Fahrer und die Fahrerin waren zwei Kanadier, so um die 30. Damals für mich schon gefühlt reife Persönlichkeiten. ja, und die hatten sich diesen alten VW-Bus gekauft und waren irgendwie 3, 4 Monate für auf einer Europatour unterwegs. Und die fuhren in Richtung Dover, war also genau unsere Richtung. Und wir haben, nachdem wir uns gut verstanden haben, haben wir beschlossen, sie machen irgendwo Bed and Breakfast und wir hauen uns irgendwo in die Büsche und am nächsten Morgen stellen wir uns wieder an die Straße und die nehmen uns wieder auf und dann fahren wir gemeinsam weiter. Und da sind wir so 2, 3 Tage gemütlich nach Süden gezuckelt. Der war nicht besonders schnell, der alte VW-Bus. Und zu dem Zeitpunkt, irgendwie kam das Gespräch auf Indianer. Und mein Bildungsstand, die Indianer betreffend, hatte ich damals ausschließlich aus Winnetou. Karl May. Also ich wusste nicht, ich wusste nur, es gibt die Apachen und es sind tolle Leute. So ungefähr. Ja. Und man muss aufpassen, dass man nicht zum falschen Stamm in Kontakt gerät, weil da wird man gemartert. Kommt dann im Marterfall. So, also mehr wusste ich wirklich nicht. Ja. Aber es hat mich sehr interessiert, weil die kamen ja aus dem Land, da gab es noch echte Indianer. Ne? Und dann haben gedacht, wow, soll ich noch mal erzählen. Ne? Und die haben dann mein Idealbild des Winnetou-Indianers drastisch zerstört, weil sie gemeint haben, die meisten Indianer in Kanada sind asozial. Ja, warum? Das hat mich schon schockiert. Ne? Da haben sie gemeint, ja, ihre alte Kultur und Lebensweise wurde ihnen genommen. Und mit der neuen können sie nichts anfangen. Sie sitzen also sozusagen kulturell und identitätsmäßig zwischen allen Stühlen. Und die meisten lösen das, indem sie saufen anfangen. Aber es gibt noch durchaus auch noch einen Rest von Menschen, die das alte Wissen bewahren und pflegen und ausbauen. Dann haben sie mir erzählt von American Indian Movement und ähnlichen Dingen mehr. Das gab es ja in ganz Kanada und Nordamerika. Und dann meinten sie, weil mich das wirklich brennend interessiert hat, gerade nach meinen eher manchmal mystischen Erlebnissen in den Highlands, haben sie gemeint, ja, es gibt ein wunderbares Buch, in dem die wichtigsten Originaltexte zusammengefasst sind. Wenn ich wieder in Deutschland bin, soll ich versuchen, mir das irgendwie aufzutreiben. Das heißt, Touch the Earth, berühre die Erde. Und ja, dann kamen wir wieder auf andere Themen zu sprechen und irgendwann kamen wir am Cambridge vorbei. Sie hatten kein Interesse, Cambridge zu sehen, aber wir wollten uns diese berühmte Unistadt mal angucken. Dann haben sie uns also am Eingang zu Cambridge rausgelassen, fuhren weiter und da trennten sich damit auch unsere Wege. Und wir sind mit Rucksack und Schlafsack nach Cambridge reinmarschiert und kamen an der ersten Buchhandlung vorbei. Und in dieser Buchhandlung war genau dieses eine Buch, das sie mir empfohlen hatten, groß aufgemacht im Schaufenster. Da habe ich gedacht, wow, was ist das denn? Ja? Das gibt es ja wohl gar nicht. Na, da müssen die aus Kanada nach Schottland kommen, um Deutsche mitzunehmen, damit wir da das Buch finden. Ja? Sonst wäre ich da dran vorbeigerannt. Ja? Natürlich bin ich rein, habe es gekauft und dann war es, das war der absolute Auftakt, sonst würden wir zwei uns jetzt nicht unterhalten.
Ja, das ist immer spannend, wie wir so auf den Weg gebracht werden, oder?
Ja, irre. Total irre. Ja. Und das war, wann war denn das? 1900, ich denke 1975. Ja, und seitdem bin ich in dieser geistigen Landschaft unterwegs und habe mich in viele einzelne Themen vertieft. Also Meditation gehört eigentlich zu meinem Alltags, Alltagsbeschäftigungen immer wieder zwischendurch. Manchmal auch morgens sofort, aber auch oft einfach zwischendurch mal zwischen einzelnen Arbeitsgängen. Wo bin ich? Ja, so. Deswegen spielt also auch, hat das Thema Spiritualität auch eine gewisse Breite auch im Reiseführer. Weil ganz viele Leute damit einfach nichts anfangen können. Sie denken immer, es hat was mit Katholizismus zu tun. Oder mit Protestantismus oder mit Buddhismus. Ja, natürlich, alle die haben auch ihre spirituelle Seite, klar. Aber wer mal in einem buddhistischen Kloster war und die einfältigen Menschen gesehen hat, die da an den Gebetstrommeln vorbeilaufen und die einfach nur drehen und damit denken und damit sind sie in ihrer Wiedergeburt schon ein Stückchen vorwärts gekommen, ja. Die sind genauso naiv wie die Katholiken, die sich in Oberammergau einen Anhänger kaufen und den unter das Kopfkissen legen. Ja. Also, es gibt auf allen Seiten Menschen, die sehr spirituell einfältig unterwegs sind, was sehr helfen kann im Einzelfall, aber es bringt die Leute in der Regel ja nicht weiter. Ja, das ist so der Weg, der den Reiseführer vorbereitet hat. Was die Religion angeht, ich weiß nicht, du hast gesagt, du warst mal auf Bobby Versum unterwegs. Hast du da den Untertitel bemerkt? Da steht irgendwo Bobby Versum oben drüber. Und als Untertitel steht drunter auf der Webseite Guru-freie Zone.
Ah, ja, genau, das habe ich gelesen. Ja.
Genau, das ist
Ja.
natürlich einerseits eine ironische Anspielung auf die atomwaffenfreie Zone oder ähnliche Dinge mehr, ja. Aber tatsächlich würde ich sagen, seit Schiller und seit Maria Stuart, die ich als einzige in der Klasse fantastisch fand als Drama, und auch seit Heinrich Bölls Ansichten eines Clowns oder seit seit Bertolt Brecht, den ich sehr geliebt habe und immer noch liebe. Zum Beispiel seine ersten Stücke Baal, ging es mir immer darum, eher Gedankenmuster in Frage zu stellen als nachzubeten. Und als ich 15 oder als ich 16 war, weiß ich mal genau, so ungefähr, habe ich immer gedacht, was ist eigentlich, was ist der Sinn des Lebens, wo willst du hin, was ist deine Richtung, ja, und so weiter. Ja, ich glaube, das geht ganz vielen so, ne? Und dann bin ich als erstes, weil ich ja aus der Oberpfalz komme, also aus einer altbayerischen Gegend, wie man deutlich hört, bin ich erst einmal der Jungen Union beigetreten. Also der CSU-Jugendorganisation. Nachdem ich vorher Ministrant war, katholischer Ministrant. Und dann habe ich mir das so alles angeschaut und fand das alles ziemlich belämmert. Ich dachte, ja, da gibt es nur Nachbeter. Naja, okay, die beten in der Schule vor und politisch beten sie nach. Also passt zwar schon irgendwie zusammen, aber nicht meine Welt. Naja, dann haben wir gedacht, schaust du mal die andere Seite an. Bin bei den Jungen raus und bin den Jusos beigetreten. Den Jungsozialisten, die Jugendorganisation der SPD. War gefühlt nicht sehr viel anders. Von der politisch ein bisschen anders schon, aber ich meine jetzt von der geistigen Haltung, die da geherrscht hat, von dieser Grundstimmung. Ja. Da gab es halt irgendwelche Gurus, die gesagt haben, was du zu denken hast. Das hast du halt dann mitgedacht und wiederholt und betont und vertreten in der Öffentlichkeit und so weiter. So, ja. Also, Jusos waren auch nichts, wieder ausgetreten. Naja, und dann kam ich so an die Uni. Und gedacht, oh, da gibt es Kommunisten und Marxisten, wow, boah, da vielleicht ist da die Wahrheit. Ja. Und dann gab es, dann war ich da bei einer marxistischen Gruppe irgendwie so ein halbes Jahr. Und das waren noch so, wie soll man sagen, Spät-68er Zeiten, wo man gedacht hat, man ist besonders toll, wenn man eine Vorlesung sprengt. Und ich habe damals Germanistik studiert und hatte einen Professor, den ich sehr verehrt habe. Der war zwar politisch weder links noch sonst irgendwas, sondern einfach nur interessant und hat Neues gedacht und Neues erforscht. Und bei dem habe ich sehr akribisch in Stenno alles mitgeschrieben, was er gesagt hat und so weiter. Und dann kam irgendwann die Situation, wo meine Mitkommilitonen, meine mitmarxistischen Kommilitonen der Meinung waren, sie müssten jetzt diese Vorlesung sprengen. Und haben ihm dann aus dem Zusammenhang gerissene Sätze, die ich aber im Zusammenhang in meinen Stenno-Notizen vor mir liegen hatte, haben sie ihm an den Kopf geworfen und haben gemeint, dass er wäre praktisch ein Faschist im Grunde genommen, im tiefsten seiner Seele, immer noch Nazi und lauter so ein Zeug, auf jeden Fall, war der so schockiert, weil der, wie soll man sagen, geistig so unbescholten war, ja, dass er quasi in Tränen die Vorlesung verlassen hat. Das hat mich so erbost, dass ich vor bin an seinem Pult und habe meinen Kommilitonen gesagt, und das habt ihr ihm vorgeworfen, und das war der Zusammenhang. Ich verachte euch. Das war mein Ende mit den Gurus der marxistischen Seite.
Ah, aber das war mutig.
Deswegen steht über Bobby Versum Gurufreie freie Zone. Und da würde ich jetzt auch sowohl dich wie auch andere, die sich das mal angucken, bitten, wenn ihr da irgendwo das Gefühl hat, dass sich da möglicherweise ein Guru eingeschlichen hat, sofort Flagge zeigen. Ich mag keine Gurus. Also auch nicht in mir. Ich merke, bei mir gibt es auch immer wieder im Kopf entstehen jedes Jahr immer wieder mal neue Gurus, ja. Wo du denkst, das ist jetzt die Wahrheit. Nee, 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 nee. Also es gibt für mich eigentlich nur eine Wahrheit, die ich mir zumindest denke, zum größten Teil stimmt. Ups. Das ist eins von den Ohrdingern rausgefallen. So, das ist die sogenannte goldene Regel. Sag, kannst du damit was anfangen?
Die goldene Regel, ich kenne die goldene Mitte.
Nee, die goldene Regel, in der Psychologie oder in der Ethnologie sagt man, die gibt es eigentlich auf der ganzen Welt, in allen Kulturen. Deswegen goldene Regel. Und das ist das, was man in der Bevölkerung zusammenfasst. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist die goldene Regel. Und das ist so ein Satz, an den ich versuche, mich zu halten. Und ich denke, wenn sich da alle dran halten würden, dann wäre schon ganz viel gewonnen.
Ja, was Anja auch wieder darauf zurückwirft, ich gucke erstmal bei mir, bevor ich bei anderen schaue. Ja.
Ja. Und ja. Deswegen ist es für mich auch, also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn Menschen auch Gruppen irgendwelche Heilsgedanken vertreten. Also Heilsgedanken im Sinne von, also politische Heilsgedanken. Da sind mir die Rechten genauso suspekt wie die Linken. Am liebsten mag ich dann eigentlich noch so eher anarchistisches Gedankengut. Sprich, so wenig Diktatur und Verwaltung von oben wie möglich. Trotzdem braucht es natürlich irgendeine Art von Struktur. Aber am liebsten orientiere ich mich wirklich im persönlichen Bereich, muss ich sagen. Du hast vorhin erzählt, du hast Kinder. Wie viele waren das, hast du gesagt?
Zwei.
Zwei. Okay, gut. Weil ich habe drei Kinder und das heißt, ich bin um ein Kind besser. Das war das jetzt möglicherweise so geklungen haben, aber das war nun wirklich nicht so gemeint. nee, nee. Aber es war tatsächlich schon ein Satz, den ich heute immer wieder höre, nämlich, ach, in diese Welt kann man doch keine Kinder setzen oder soll man keine Kinder setzen. Den Satz gab es schon, als ich 20 war. Und der war damals mindestens so ernst gemeint wie heute. Und ich war und bin der Meinung, dass na erstens einmal vielleicht noch ein anderer Glaubenssatz, dass man sich vielleicht evolutionsgemäß verhalten sollte. Und das bedeutet, es ist einfach ein Unsinn, sich gegen den Gang der Evolution zu stellen. Und zur Evolution gehört einfach Familie und Nähe und Geborgenheit. Und dazu gehört auch die Dimension von Elternsein.
Also es ist für mich auch, weißt du, wie ich die Welt sehe. Und ich kann die Welt bedrohlich sehen. Ich kann aber auch das Schöne in der Welt sehen. Und was ich habe ja erzählt, ich habe auch schon Enkel. Also ich habe ja quasi meine Tochter so erzogen, dass sie auch das Schöne in der Welt sieht und das Schöne weitergeben. Und es ist immer meine Sicht auf die Dinge. Ich kann etwas als schlimm sehen. Ich kann aber auch in diesem, was das Schlimmes ist, wieder was Positives sehen. Es hängt ja auch davon ab, wie werte ich das? Oder, ne? Es hat alles seine Schattenseite. Es gibt Tag und Nacht, es gibt alles. Und für mich ist das, wo ich so den Fokus drauf lenke. Und ich sehe, das andere ist genauso da. Aber so in meiner Welt betone ich das Schöne. Und ich versuche halt, ich habe keinen Steingarten vor der Tür. Ich habe einen bunten Garten, der im Sommer voll ist mit Schmetterlingen, mit Bienen, mit ich weiß nicht, was da alles unterwegs ist, Hummeln, und da freue ich mich dran. Und das ist, so sehe ich die Welt. Und genauso kann ich sagen, ich möchte aber meinen Steingarten haben, dann lebe ich in dieser Welt. Aber ich habe mich halt entschieden, das andere weiterzugeben, viel in der Natur zu sein und auch meiner Familie das mitzugeben, die Natur zu achten. Und das ist für mich auch so, was in diese Welt kann ich Kinder geben. Und da möchte ich einfach alle auch aufrufen, einfach mal zu schauen, wie jeder selber so die Welt sieht. Und das ist ja. Na, das ist so der eigene Wandelreiseführer auch. Wir alle sind ja hier, wir sind ja, der Wandel findet ja nicht irgendwo statt, sondern wir sind ja mittendrin und ich kann den ja mitgestalten.
Das findet immer in uns statt, ausschließlich. In dem Augenblick, wo ich andere missionieren will und denen sage, so musst du leben, nur so bist du ein guter Mensch, dann beginnt es schon totalitär zu werden. Das ist auch bei der Erziehung von Kindern häufig der Fall, dass man Kinder versucht, in eine ganz bestimmte Richtung zu drängen. Du musst so und so werden, du musst diesen Beruf ergreifen. Ich bin Doktor, also musst du auch Arzt werden. Ja? Das heißt gar nicht, dass die, dass, also du kannst im Grunde genommen Kinder zu allem erziehen. Ceausescu zum Beispiel, der rumänische Diktator, der hatte eine berüchtigte Terrororganisation, Staatsschutz. Der war das beste Beispiel dafür. Der hat Menschen, Kinder ihren Familien entrissen und hat sie zu Mördern ausgebildet. Du kannst Menschen zu allem erziehen, auch zum Guten. Und du kannst Menschen sogar zur Offenheit erziehen. Und das ist was ganz Tolles aus meiner Sicht, ja, aus der gurufreien Sicht. Das finde ich ist dann die Zukunft. Das war auch der Grund, weshalb ich damals gesagt habe, warum ich keine Kinder quatsch. Ich werde irgendwann tot sein, aber meine Kinder tragen dieses Denken und diese Offenheit multipliziert in die Welt. Das ist doch gut.
Ja, das ist das, was wir weitergeben. Und ich finde auch so anzuregen, die Welt aus den eigenen Augen zu sehen und nicht nur vorgeben, sondern wie empfindest du das, wie nimmst du das wahr? Das macht ja dieses Freie und das schafft ja auch diese Vielfältigkeit. Also für mich gibt es nicht nur die eine, das ist so, das hier, das ist das Richtige, sondern es gibt ja unglaublich viele Facetten dazwischen.
Ja. Die Inge, meine Frau, ist zum Beispiel eine leidenschaftliche Köchin. Und es ist immer wieder erstaunlich, es schmeckt eigentlich kein Essen gleich. Wirklich keins, was bei den drei Kindern zu dem Ergebnis geführt hat, dass alle drei gerne kochen und kulinarische Menschen sind. Und das Verblüffende daran ist, natürlich kannst du sagen, okay, das geht mehr in Richtung Curry oder so. Und dann das nächste Mal schmeckt es aber schon wieder anders. Du merkst in jedem Thema, und das gilt für das Denken genauso wie für die zwischenmenschlichen Bereiche und für die Philosophie und was weiß ich alles. Alles, bei allem kann man noch ein Stückchen tiefer gehen. Alles kann man noch ein bisschen mehr differenzieren. Und ab einer gewissen Differenzierung wird es plötzlich wieder neu, dann kommt das der Qualität, Quantität, sein Qualitätssprung hin zu was ganz Neuem, ja. Da fällt mir gerade was ein, was vielleicht jetzt manche Leute erschrecken wird, aber soll es ruhig mal. Ich hatte an der Uni, gab es eine Cafeteria. Und einer meiner Kommilitonen, den ich emotional ganz gern mochte, der saß da neben mir. Und wir hatten uns immer wieder mal unterhalten während des Semesters. Der hatte eine politisch völlig garstige Meinung. Das war damals die Endzeit des Vietnamkriegs. Und wollte mich davon überzeugen, dass John Wayne da eigentlich die richtige Position hätte. Der hatte nämlich gesagt, werft den Nordvietnamesen einfach eine Atombombe auf den Kopf und dann hat die Geschichte ein Ende. Ja? Das war seine Position. Also sprich, politisch konnten wir gar nicht unterschiedlicher sein. Ja? Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eher so meine indianischen Erlebnisse und Einstellungen und er hat solche Dinge vorgebracht. Trotzdem konnten wir uns gut unterhalten und trotzdem, und vielleicht deswegen war er auch bereit, mir zuzuhören. Und dann war gegen Ende des Studiums hat er mich dann mal gefragt, typische Frage für ihn natürlich, was willst denn du eigentlich mal werden? Und dann habe ich gemeint, weiß ich gar nicht so genau. Ja, was interessiert dich denn am meisten? Habe wieder nachgedacht und habe gesagt, also eigentlich interessiert mich am meisten die Erforschung der Stille in mir. Dann hat er mich angeguckt, ne? Und gesagt, wie bitte? Ja. Aber ich bin mir sicher, es hat eine gewisse Erschütterung in ihm ausgelöst, dass man überhaupt sowas denken kann, ja. Aber das hätte es nie getan, wenn wir nie miteinander geredet hätten.
Ja. Ja, und darum ist dieser Austausch auch so wichtig, dass man einfach nicht übereinander, sondern miteinander spricht.
Ja. Ja, was du nicht willst, das man dir tun, ne? Aber wenn wir den Satz umdrehen und sagen, was du möchtest, dass man dir begegne, wie man dir begegnet, so begegne auch anderen. Ich möchte doch gern, dass man mir zuhört, dass man mich ernst nimmt, dass man vielleicht sogar herausfindet, warum mir etwas wichtig ist. Nicht gleich sagt, zum Quatsch, was redest du denn da, sondern jemand vielleicht dann fragen möchte, warum ist dir das denn so wichtig? Ja. Und wenn ich mir heute denke, wenn ich den Israel-Gaza-Konflikt, Krieg, Mord anschaue, dann hilft mir das ja gar nichts. Meinem ersten Impuls der Empörung nachzugehen, die für die eine oder für die andere Seite sind ja alle empört. Vielmehr hilft mir doch zu fragen, warum ist das so? Ja? Wie ist das so geworden? Ja? Was kann ich für mich und für meine Familie und meine Freunde und für mein Land und für meine Kultur daraus lernen, dass es nicht passiert? Das hilft mir doch viel weiter, als mich irgendwo in das geistige Ruhekissen der Empörung zu legen.
Ja, erstmal den, wie sieht das mit dem Frieden in mir aus? Ja. Ja.
Und vielleicht wäre mir auch noch. Es wäre mir auch noch wichtig, ein bisschen was zu Ökoligenta zu sagen.
Ja, gerne.
Moment, mein Rechner sagt gerade, der Akku stand so niedrig, so wieder ein bisschen Futter gegeben. Du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin der Mitgründer von Ökoligenta. Da gibt es noch eine zweite Person, leider Gottes ein Mann, Ich hätte gerne noch eine Frau dabei gehabt. Also alle Frauen sind eingeladen, sofort dazu zu kommen, inklusive der Doris Förster. Ein mir inzwischen zum Freund gewordener Mann namens Alanda Baltusi hat einen Roman geschrieben, der hieß Jamilanda. Oder der heißt Jamilanda. Und, Moment, wo habe ich ihn denn? Da habe ich ihn. Da habe ich ihn. Also, jetzt sozusagen gerade eine Werberunde für den Roman. Der heißt Jamilanda, der Zauber einer ökoligenten Wandeloase. Und worum es in dem Roman geht, er hat in Nordhessen einen Kleinstaat angesiedelt namens Jamilanda. Also sozusagen eine Öko-Utopie. Und in diesem Kleinstaat Jamilanda versuchen die Menschen alles, was man über menschliches Zusammenleben, aber auch über Ökologie orientierte Techniken, weil es was die Landwirtschaft angeht, Energiegewinnung etc., die versuchen das alles in die Praxis umzusetzen und so tatsächlich so zu leben. So, das ruft natürlich in der umgebenden Bundesrepublik große Kritik und große Skepsis hervor. Und dann wird eben ein Journalist beauftragt, der soll sich diese Sekte mal genauer angucken. Und Jamilanda ist sozusagen der Bericht und die Erzählung dieses Journalisten, der nach Jamilanda fährt, um diese Sekte zu recherchieren. Und dabei immer erstaunt er feststellt, dass das ja überhaupt keine Sekte ist, sondern eigentlich die Welt, aus der er kommt, eher einen sektenhaften Charakter hatte, und nicht da, wo er gerade hingekommen ist. Ja, genau. Okay, also. Das heißt, der Alanda Baltusi hat also den Begriff der Ökoligenz für diesen Roman erfunden. Nämlich eine Kombination aus emotionaler und intellektueller Intelligenz, aber auch ökologischem Bewusstsein. Das praktisch eine neue charakterliche Fähigkeit ergibt, wenn man das zusammendenkt, nämlich die Ökoligenz. Ja? Und dann hatten wir gesagt, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir eins gemeinsam haben. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen, die für eine zukunftsfreundliche Lebensweise eintreten, und wir möchten da gerne Katalysatoren sein, wir möchten das gerne verstärken. Und hatten uns erst überlegt, wir machen da so eine Art alle 2 Jahre stattfindende Messe, wo sich all diese Menschen treffen können und austauschen und so weiter. Das haben wir auch sehr weit getrieben. Habe ich dann auch ein paar tausend Euro damit verloren, weil es einfach nicht funktioniert hat. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir das wieder eingestampft, aber hatten schon ganz viel Gedankengut und Organisationen gefunden und so weiter. Und haben uns gesagt, ja, und was machen wir jetzt mit diesem halb erbauten Haus? Und haben gesagt, nee, dann lass uns doch lieber das zu einer Internetplattform ausbauen, in der wir möglichst viele Aspekte einer zukunftsfähigen, freundlichen Lebensweise zusammenführen und zeigen, was alles hat denn, also welche Mosaiksteine und Steinchen der sozial-ökologischen Transformation gibt es denn überhaupt, das in einer großen Seite und Plattform zusammenzuführen. Und das ist eben ökoligenter geworden. Und es gibt keine andere deutschsprachige Seite, die das tut. Das ist die einzige. Und dazu gibt es dann auch einen Newsletter, den wir einmal im Monat verschicken, indem es wie auch auf Ökologenta nur ausschließlich positive Nachrichten gibt. Also alles, was diesen Wandel befeuern, unterstützen, ausbauen, vertiefen kann, das wird auch da in den Newsletter einmal im Monat zusammengeführt. Aber das ist dann immer die Neuigkeit jeweils eben. Genau. Und daraus ist dann naturgemäß eben auch jetzt der Wandelreiseführer entstanden. Das merkt man dann schon, es passt irgendwie zusammen. Ne?
Ja, und ich kann jeden nur einladen, sich mal auf den Seiten umzuschauen. Also ihr habt da so tolle Sachen von Wandel, Oasen bis ich also man findet ja alles. Man kann da wirklich richtig eintauchen. Und ich kann nur jeden einladen, sich da mal umzuschauen. Und es wird alles verlinkt. Und jeder, der sich da bei euch einbringen möchte, der schreibt einfach eine E-Mail. Und ich glaube, da ist, ich, weißt du, ich sehe da so viel Potenzial, auch einfach sich einzubringen. Es gibt so viele wundervolle Ideen und manchmal weiß man gar nicht, wie kann das in die Umsetzung gehen. Und ich glaube, da seid ihr schon sehr, sehr weit. Und jeder, der sich da einbringen möchte, der kann ja einfach mit seinen Ideen mal euch anschreiben und wer weiß, was da alles entsteht und was alles möglich ist. Also es ist für mich wie so ein großer bunter Blumenstrauß, wo ganz viele verschiedene Blumen enthalten sind. Und ich finde diese Vielfalt einfach so toll.
Ja. Ja, ich glaube, über Details könnte man vielleicht ein anderes Mal sprechen.
Genau,
Ne?
dann schauen wir uns mal so
Ja.
kleine Punkte von euch noch an, weil es ist ja wirklich wie so eine bunte Landkarte, wenn wir mal beim Reiseführer bleiben. Und wir haben
Ja.
uns da jetzt im Endeffekt nur so zwei, drei davon ausgesucht. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben.
Oh ja, also ich merke, also bei der Auswertung der Besucher von Ökoligenta, dass ganz viele Leute zum Beispiel das Thema Lebensformen, gemeinsam leben, gemeinschaftlich leben, sehr umtreibt auch. Dazu gibt es natürlich auch viel im Reiseführer. Und da auf Ökoligenta gibt es eine ganz eigene Seite dafür, wo wir dann auch ständig neue Lebensgemeinschaften sammeln. Und also es ist, wenn man sich für neue Lebensgemeinschaften, andere alternative Lebensformen interessiert, dürfte das auch das Umfassendste sein, was es im deutschsprachigen Raum gibt.
Ja. Ja, wir laden jetzt einfach alle ein. Schaut euch einfach mal alle um auf den Seiten und wer noch Fragen hat, der schreibt den Bobby einfach an und da kann auch ein ganz guter Austausch entstehen.
Genau, was ich vielleicht auch sagen würde, die Leute denken immer, sie müssen Ökoligenta mit OE schreiben. Man kann es wirklich mit Ö schreiben. Ökoligenta.
Ja. Sehr schön. Lieber Bobby, ich danke dir sehr für die
Alles.
Reise, die du für uns vorbereitet hast. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da gehen wir nochmal in die Vertiefung. Und ja, ich freue mich auch über Rückmeldungen. Also schreibt einfach mal, wie das Gespräch für euch war, wo ihr euch da selber seht. Und wer Lust hat, der bringt sich da einfach ein. Also ihr seht schon, es ist alles möglich. Schreibt den Bobby an und ich bin
Und den
gespannt, wie es
Alander.
weitergeht.
Und den Alander.
Und den Alander natürlich auch. Und wer Interesse hat, das Buch wird auch verlinkt. Der schaut
Ah
dann
ja.
einfach mal in das Buch rein. Ja, ich setze ein.
Ich kann ja noch mal das Buch zeigen. Guck mal hier.
Genau. Und wir machen einen Link dazu, dass es auch
Ja.
einfach zu finden ist. Und von
Ja.
daher, wir laden alle ein. Wer sich einbringen möchte, herzlich eingeladen.
Okay.
Ein gutes Schaffen dir und ich bin gespannt, wie der Reiseführer so weitergeht und welche Punkte noch dazukommen.
Alles klar, dann adieu.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.